Moin, liebe Twinnies, und herzlich willkommen zur Special-Folge. Mein Name ist Markus Grote.
Und mein Name ist Fabian Grote.
Und zusammen sind wir
Twins Talk.
Jo, Fabi, was geht bei dir?
Ja, bei mir ist alles gut. Die Stimmung in Gummersbach ist in Ordnung. Ich habe keinen Alkohol getrunken heute,
Ach Quatsch, jetzt
denn
mal ehrlich.
gestern war ich unterwegs.
Ja, komm, aber Sonntagabend haben wir, da wissen die Twinnies, da ist normalerweise Rotwein am Start und ein Shot deiner Wahl.
Richtig, da habe ich ja viel rumexperimentiert die letzten Wochen. Es läuft viel auf Jägermeister hinaus in letzter Zeit wieder. Aber
Uso.
heute gar nichts. Ja, Uso auch viel, auf jeden Fall. Ja, aber heute mal einfach nur Wasser. Einfach nur Wasser zum Essen getrunken. Und ja, schmeckt auch. Was geht
Ja.
bei dir?
Ich glaube, dann haben wir Rollentausch, weil bei mir geht, dass ich ein Radler entspannt getrunken habe, aber dann auch schon zwei Pfeffis tatsächlich.
Nice.
Also dann.
Sehr gut.
Ja, und ich bin auch nicht in Trier heute. Also.
Ah, okay. Was geht? Wo bist du?
Ich bin hier in FFM am Start, Manhattan. Ja, und.
Ach, hier dieses mit den Banken und so, ne? Da ist auch Zentralbank und Deutsche
EZB und
Bundesbank und
sowas, ja.
richtig, richtig.
Ja,
Ja.
so ein paar Hochhäuser sind hier am Start.
Ja, es ist eine coole Stadt. Da hast du ja gewohnt, ne? Und auch gearbeitet eine Zeit lang.
Wie die aufmerksamen Twinnies wissen, ja, da habe ich hier bis Februar sogar gewohnt und bin dann ja mit meiner Freundin nach Trier. Ja, und Fabi, es hat auch einen Grund, warum ich hier in FFM bin. Ja,
Okay.
ich dachte mir, ich will einfach mal einen Podcast nicht in Trier oder Derschlag aufnehmen, sondern mal in einer anderen Stadt. Und ja, wenn ich das schon woanders mache, dann dachte ich mir, kann ich mir doch auch direkt da irgendeinen Typen schnappen, der so Ahnung hat vom Finanzwesen, weil Frankfurt ist ja
Okay.
so eine Stadt mit vielen Bankern und so einfach Finanzexperten. Und ich habe tatsächlich auch gerade einen neben mir sitzen.
Ach, krass.
Ja, und deswegen würde ich sagen, die letzte Folge mit unserem Gast, die kam ziemlich gut an. Also Paul, nochmal liebe Grüße.
Ja,
Ja,
vielen
dann
Dank.
haben wir cooles Feedback zu bekommen. Die haben sich auch mehr angehört, also mehr Twinnies angehört als so also eine durchschnittliche Folge von uns. Und ja, da wollen wir natürlich dran anknüpfen. Deswegen machen wir jetzt vielleicht öfter mal Folgen mit Gästen. Ja, einfach damit wir mehr Feedback bekommen und auch mehr Geld wahrscheinlich. Machen wir uns nichts vor.
Irgendwann, ne?
Irgendwann.
Mittelfristig.
Ja.
Oder eher langfristig oder halt gar nicht.
Aber gut, jetzt will ich auch unsere HörerInnen nicht länger auf die Folter spannen, ja, und ankündigen, wen ich jetzt hier auf der Straße quasi angesprochen habe.
Ja, stell mal vor, den jungen Mann.
Ob er Bock hat, hier mit uns einen Podcast zu machen. Er kannte uns natürlich, mein Twins Talk ist mittlerweile auch einer, glaube ich, der 5000 bekanntesten Podcasts hier in Deutschland.
In der Kommune.
Ja, und genau, also wer ist unser Gast? Er ist 28 Jahre jung, erstmal schon mal ein cooles Alter, muss ich sagen. Ja, und
Finde ich auch.
er hat tatsächlich ein duales Studium gemacht, was ja auch, glaube ich, für viele Schüler interessant sein kann nach dem Abi. Und wo hat er es gemacht? Bei der Deutschen Zentralbank. Also interessanterweise genau da, wo ich es auch gemacht habe. Ja, und arbeitet aktuell bei der Europäischen Zentralbank hier in FFM in der Bankenaufsicht. Ja, und da hat er auch unter anderem mal bei den Stresstests für die Banken mitgewirkt. Ja, und wie die gebildeten Twinnies ja wissen, ist die EZB eine der 7 Organe der EU. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend, mal da Einblicke zu bekommen. Und dann kann er uns vielleicht ein bisschen was über seinen Werdegang berichten. Bitte begrüßt mit uns den zweiten Gast in unserem Podcast, Stefan Salzburg. Ja, Herr Salzburg, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und ja, in unserem Podcast mitmachen. Ja, wie geht es Ihnen heute?
Herr Grote, ja, das war ja sehr spontan jetzt die Idee. Schön, dass wir uns zufällig auf der Straße getroffen haben. Nein, der Markus, den kenne ich natürlich schon lange. Hat mich ja auch das Wochenende jetzt besucht. So kam das Ganze jetzt auch zustande. Aber ich fühle mich sehr geehrt. Die Latte hast du jetzt sehr, sehr hoch gehängt.
Ja.
Und ich hoffe, natürlich, dass ich jetzt auch was zur ökonomischen Bildung des Volkes beitragen kann heute. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Aber schauen wir mal, was sich so ergibt. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, ich glaube, den Fabi kennst du ja auch schon persönlich. Also wir haben ja als Gag so ein bisschen eine seriöse Einleitung gemacht, aber tatsächlich war Steff sogar bei mir im Jahrgang in Hachenburg zusammen. Also wir haben auch ziemlich viel fürs Vaterland gestrebt. Ja, und Kontakt natürlich beibehalten. Und ich bin jetzt auch schon Donnerstag angedüst und haben dann hier ein cooles Wochenende verbracht. Und ja, dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, als er gesagt hat, er hätte mal Interesse, hier im Podcast mitzuwirken. Und Fabi, woher kennst du ihn?
Ja, ich kenne ihn über dich, was jetzt viele überraschen sollte. Also fachlich mache ich mir da gar keine Sorgen beim Steff. Da ist er auf der Höhe, menschlich. Gut, wird sich zeigen, muss man halt ausprobieren. Aber man kann ja auch schneiden zur Not. Ich freue mich dennoch sehr, dass er heute hier ist und könnte theoretisch direkt mit der ersten Frage loslegen, wenn ihr beide bereit seid.
Ja, dann ganz kurz, ich würde sagen 50-50, ob das dann hier so harmoniert. Nee, ja. Quatsch. Also ich bin hier auf jeden Fall sehr gut bewertet worden. Also er hat auch die Pfeffis mitgetrunken. Insofern
ganz klares 50-50, ja.
ist die Tradition fortgesetzt, dass unsere Gäste gerne mal mit uns zusammen anstoßen. Gut, Fabi. Aber jetzt würde ich sagen, brennen die Twinnies wahrscheinlich schon darauf, ein bisschen was über unseren Gast zu erfahren. Also feuerfrei, du hast die erste Frage.
Ja, genau, also EZB ist auf jeden Fall ein spannender Arbeitgeber, aber Steff, war es dein Kindheitstraum oder hattest du auch eher so die Klassiker vor Augen, Feuerwehrmann, Pilot, Astronaut?
Also ich weiß von meinem Großonkel, dass ich wohl als 3-4-jähriger Junge unbedingt Feuerwehrmann werden wollte.
Ach krass.
Aber ich glaube, schon in der Grundschule hat sich herauskristallisiert, das wird nichts mehr für mich mit dem Feuerwehrmann. Irgendwie habe ich die Wege da verlaufen. Und natürlich, also EZB, Bundesbank, das war schon immer im Kopf drinne. Ich würde jetzt nicht sagen, es war ein großer Traum. Nee, war es eigentlich nicht. Also ich bin da so reingerutscht, würde ich jetzt sagen. Also Wirtschaftsinteresse habe ich schon immer gezeigt in der Schule und dann habe ich mir gedacht, du könntest ja mal was in die Richtung studieren und das hat sich dann so ergeben.
Ja, nice. Ja. Ich glaube, das ist ja auch meistens so. Also ich glaube, die wenigsten haben als Kind schon die eine Vorstellung, was sie mal werden wollen und ziehen das dann auch durch. Also ich wollte früher auch mal so Polizist oder eher Kommissar werden und hatte mich dann auch sogar als ich, glaube ich, in der 11. war, mal informiert, wie das mit dem dualen Studium bei der Polizei aussieht. Aber tatsächlich wurde mir dann von Verwandten gesagt, wie gefährlich das ist und ob ich nicht vielleicht eher dann einen sicheren Job haben will. Ja, da hatte ich noch nicht so meine eigene Meinung und ja, habe dann gedacht, mache ich vielleicht erstmal was im Finanzwesen, ist ein gutes Fundament, da kann man nichts mit falsch machen. Ja, Fabi, wie war es eigentlich bei dir?
Ja, also wir alle drei sind ja dann eher in der Finanzbranche und Finanzwelt gelandet und jonglieren mehr die Zahlen, als dass wir körperlich aktiv sind. Übrigens, Markus, wie du weißt, einer unserer besten Freunde ist ja mittlerweile den Weg des dualen Studiums zum Polizisten gegangen. Ja. Also der ist auch ganz fleißig am Mithören, also ganz liebe Grüße. Wir erwähnen dich mal nicht namentlich heute, aber vielleicht kommst du mal in den Podcast. Denn ja, so ein bisschen auf die Idee gekommen, mal unterschiedliche Lebensläufe und auch Karrieren vorzustellen, sind wir, weil wir ja über einen Kontakt zu unserer Schule, dem Wöhlenweber Gymnasium in Beck-Neustadt, gefragt worden sind, ob wir ja zur Verfügung stehen, um den angehenden Abiturienten Fragen zu beantworten zu unserem Lebensweg und was wir empfehlen können. Und ja, da ihr beiden ja seit 2013 gemeinsam sehr viel erlebt habt. Also April 2013 habt ihr ja das duale Studium in Hachenburg begonnen, 3 Jahre durchgezogen mit unterschiedlichen Praxisstationen. Das ist ja alles mega cool. Aber jetzt zurück auf deine Frage, Markus. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich in der Schule von den Fächern her sehr interessiert war an Geschichte und Philosophie. Und ja, brotlose Kunst würden viele sagen, oder man sollte im Studium schon lernen, Taxi zu fahren. Aber ja, da habe ich mich dann auch eher für den pragmatischen Ansatz entschieden, erstmal eine Ausbildung in der Bank zu machen. Und das mit dem Studium hat sich dann ja auch so ergeben. Tatsächlich hatte ich auch die Möglichkeit, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Aber ich will mich nicht beschweren. VWL war auch spannend. Mein aktueller Job ist auch absolut in Ordnung. Schon okay. Mehr als okay, würde ich sogar sagen. Aber jetzt nochmal zurück zu euch beiden. Also wir können das gern so machen. Alle Fragen, die ich an den Steff stelle, ich werde heute den Moderator übernehmen. Die kannst du nach ihm auch beantworten oder ihr könnt als Duo antworten, denn ihr habt ja wirklich nicht nur das duale Studium gemeinsam erlebt, um mal vorwegzugreifen, habt ihr beide auch gemeinsam noch den Master berufsbegleitend gemacht und ja, das ist jetzt ein Lebensweg, der nicht unbedingt auf Freizeitmaximierung ausgelegt ist.
Mensch, deswegen, du bist echt gut informiert.
Respekt. Zumindest nicht kurzfristig.
Ja. Ja, ich hab da meine Connections. Ne? Auf jeden Fall jetzt, Steff, für dich die Frage. Erstens allgemein, warum hast du dich nach dem Abitur für ein duales Studium entschieden? Und aus heutiger Sicht mit ein bisschen Abstand, würdest du es wieder machen für dich und würdest du es grundsätzlich anderen in deiner Situation empfehlen, die jetzt vielleicht in der Stufe 11 sind und oder 10 und sich zukünftig überlegen müssen, wo soll die Reise hingehen?
Gute Frage. ich glaube, da sind wir sogar gewisserweise auf einer Wellenlänge, wenn ich dich da so richtig einschätze. Also die ganz simple Antwort, warum ein duales Studium? Weil ich in der Schule immer schon ziemlich faul war und mich kannte und mir gedacht habe, ein Studium, wo ein bisschen Regelmäßigkeit und Druck und feste Termine sind, das würde mir gut tun. Also sozusagen eine externe Struktur, anstatt dass man sich selbst organisieren muss, jetzt so für den Teil nach der Schule. Das war schon ganz gut. Und natürlich der finanzielle Aspekt hat auch eine Rolle gespielt. Also ich wollte schon irgendwie dann auf meinen Beinen stehen und dachte mir, das kann man doch ganz gut kombinieren, wenn man sich nicht noch einen Nebenjob suchen muss, sondern das Geld quasi mit dem Studieren dann gleichzeitig verdient. Auch wenn man auf der anderen Seite vielleicht auf die eine oder andere Party oder Freizeitaktivität verzichten muss. Aber ich glaube, es war dann doch alles in allem eine gute Mischung. Würde ich mich wieder so entscheiden? Ist eine schwierige Frage. Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Ich würde aber rückblickend sagen, es war kein Fehler. Also es war schon eine gute Entscheidung. Und ich kann es auch empfehlen, auf jeden Fall. Also vor allem in dem für Leute, die sich jetzt nicht hundertprozentig sicher sind. Und ich würde jetzt mal behaupten, das sind wahrscheinlich 95% aller Schüler oder Abiturienten, ist so ein duales Studium schon keine schlechte Wahl. Und man hat ja auch immer noch dann die Möglichkeit, das abzubrechen, wenn man dann erkennt, es ist vielleicht nichts. Aber besser, als wenn man, sage ich mal, dann an die normale Uni geht, dort erkennt, es ist vielleicht nichts. Und ja, dann doch in der WG bleibt und ich weiß ja nicht, wie man dann so weitermacht, ne?
Ja, wolltest du noch was ergänzen oder?
Von meiner Seite passt, ja.
Ja, obwohl, also ich würde direkt nachhaken, Steff, weil du hast ja angedeutet, zur Not kann man es abbrechen und wie du auch schon erklärt hast, ist das sehr strukturiert, also ist sehr unflexibel. Man kriegt da klare Vorgaben, die oft sehr stressig sind und da kannst du nicht sagen, ja, ganz ruhig Leute, ich mache da nächstes Semester und hänge ein Semester dran. Das ist ja überhaupt nicht so einfach. Hattest du denn auch in deinen stressigen Phasen schon Situationen, wo du ernsthaft über den Abbruch nachgedacht hast? Und falls ja, was hat dich dann motiviert, es doch noch weiter zu probieren?
Zwei Antworten. Die eine war, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, das Positive war nämlich, wir hatten die Klausuren immer ziemlich gebündelt. Das heißt, man hatte dann einen Monat sehr, 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 sehr intensive Phasen, wo man sich wirklich reinklotzen musste. Und da muss ich auch sagen, da hat mir der Markus, der hat mir sehr, sehr, sehr unter die Arme gegriffen hinsichtlich Motivation, dass wir da uns auch immer fleißig zum Lernen getroffen haben und das alles dann auch so, wie wir es leider mussten, auch durchgezogen haben. Und das war schon gut. Hab wirklich nicht, weil die Zeit eben so kurz war, dann auch nicht drüber nachgedacht, das abzubrechen. Also, weil die restlichen Phasen, das war bekannt. Also, das war, man muss sich das wirklich wie Schule vorstellen, dass man einen festen Terminplan hat und der Nachmittag war dann auch meistens frei. Man konnte sich dann doch schon immer noch selbst einteilen, wie viel man dann auch nacharbeitet oder auch nicht. Der Abbruch wäre eher dann thematisch bedingt gewesen, wahrscheinlich, wenn es mich gar nicht interessiert hätte.
Ja, Markus, ich werde das Wort einfach dir übergeben zu den selben Fragen.
Okay, also ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, weil wir haben ja extra einen Gast hier im Podcast und ich kann ja dann auch ein bisschen mehr berichten, wenn wir zu zweit sind. Deswegen sage ich, schließe mich meinem Vorredner an. Nee, ein bisschen was. Also vielleicht für die Schüler, die vielleicht zuhören, was man wirklich wissen sollte, ist, wenn man sich für ein duales Studium bewirbt, das muss man halt ungefähr schon ein Jahr vor dem Abi machen, ja, damit man dann auch nach dem Abi einen Startplatz bekommt. Ansonsten muss man halt ein Jahr überbrücken, kann man natürlich super mit Auslandserfahrungen überbrücken, dieses Jahr dann. Aber ich glaube, ich habe mich, als ich in der 12 war, dann beworben fürs duale Studium, ja, und ich habe ja noch 13 Jahre fürs Abitur gehabt und dann auch relativ kurzfristig die Zusage bekommen. Und ja, ich wollte eigentlich im Oktober starten, aber ich sag einfach mal, ich war nicht gut genug dafür. Also die Bundesbank macht das da ganz pragmatisch. Wenn man sich dann bewirbt für Oktober, dann nehmen die dann nur die Besten und die auch gut waren, aber nicht gut genug, die kriegen dann einen Platz für April angeboten. Und da habe ich mich dann auch gesehen. Und da ich muss sagen, also es war schon eine stressige Zeit. Also es gab auch welche, die eine Bankausbildung gemacht haben, die sind dann ja in den BWL-Sachen schon ziemlich fit, so Buchführung, ja, und Rechnungslegung und solche Sachen. Und für mich war es auch so, Fabi, wir sind ja Zwillinge, also im Abitur habe ich mich auch eher bei Geschichte gesehen, bei Philosophie und so bei diesen Laberthemen. Ja. Und hatte keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Deswegen war für mich auch gerade das erste Semester extrem hart. Was viele schon aus ihrer Schulzeit dann kannten oder aus einer Bankausbildung, war für mich Neuland. Ich hatte noch nie was von Soll und Haben gehört. Und hatte dann schon so nach 2-3 Monaten mal so eine kurze Phase, wo ich gedacht habe, okay, ich bin hier gerade voll überfordert. Also man hatte zwar nur in Anführungsstrichen meistens von 7:30 an Vorlesungen so bis 12:30, manchmal auch vier Vorlesungen, dann ging's so bis 15:15. Aber ich glaube, das ist die Uni, die am frühesten mit einer Vorlesung beginnt. Also ich glaube, 7:30 ist schon extrem früh. Und ja, dann kam halt auch immer sehr viel Neu-Input für mich in dieser Zeit und das halt Montag bis Freitags. Und ich meine, die Klausuren waren dann am Ende, aber es hat sich alles gebündelt und es war auch alles klausurrelevant. Und klar, man kann sich da auch ein bisschen verrückt machen. Andere haben weniger gelernt und haben es trotzdem genauso gut oder sogar besser geschafft als ich. Aber ich habe mir da schon viel Stress gemacht. Aber mir hat dann auch natürlich der Steff sehr viel geholfen. Ich habe immer spaßeshalber gesagt, ich motiviere ihn zum Lernen und er erklärt mir die Themen. wir waren auf jeden Fall dann ein eingespieltes Team. Ja. Und was war nochmal die andere Frage?
Ja, ob du es nochmal machen würdest aus heutiger Sicht und ob du es auch anderen empfehlen würdest.
Ja, also bei mir schon eher ein klareres Ja als beim Steff. Einfach weil es mir gezeigt hat, nochmal wie man sich strukturiert, ja, wie man halt wirklich, wenn man sich etwas vornimmt, dass man es auch schafft. Und ja, dann danach war ich super stolz und kannte mich dann so in wirtschaftlichen Themen aus und habe da jetzt auch so meinen Lebensweg gefunden. Deswegen bin ich damit ganz zufrieden. Also ich kann es empfehlen, aber man muss halt auch wirklich sagen, im Vergleich zum Abitur war das für mich deutlich anspruchsvoller und ja, die Durchfallquote nach dem quasi ersten Semester, nach den ersten 6 Monaten, war auch ungefähr bei 1/3. Also ja, das ist war nicht einfach, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und den Leuten empfehlen, die ja nicht so ein normales Studium haben wollen, sondern auch so eine kleine Herausforderung und natürlich auch neben dem Studium eigenes Geld verdienen wollen.
Ja. Ja, sehr nice. Dann würde ich jetzt noch näher auf ja die Zeit im Schloss Hachenburg eingehen. Da waren ja immer die Theoriephasen des dualen Studiums. Also wer Hachenburg nicht kennt, das ist in der Nähe von Müschenbach, ne? Westerwald.
Und, das kennt natürlich jeder.
Ja, tatsächlich wurde im Wall Street Journal Hachenburg, also Schloss Hachenburg, mal als Hogwarts der Bundesbank bezeichnet. Und ja, Steff, zuerst an dich wieder die Frage, ja, findest du den Vergleich angemessen?
Ja, also ich sag mal, Wingardium Leviosa und Expelliarmus, das sitzt beides noch, das läuft.
Erstes Semester.
Ja, das war schon gut. Nee, also ehrlicherweise, nein, finde ich nicht.
Haben da nicht ein paar Jungs immer mit ihren Zauberstab rumgewedelt?
Das mag vorgekommen sein, aber ich habe es zum Glück live nicht miterlebt. Nee, also ich finde, natürlich, es ist ein Internatsbetrieb und man hat so ein bisschen diesen Antlitz der Kaderschmiede und wie auch immer man das nennen mag, aber ich sag mal so, ich sehe die einzige Parallele darin, dass es ein Schloss war und dass dort Unterricht betrieben wurde.
Und dass man da geschlafen hat.
Und dass man da dann übernachtet hat, also dass es halt dieser Internatsbetrieb war. Ja, ich denke mal, als Schlagzeile eignet sich das gut, aber mehr ist auch nicht dabei. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Markus.
Ja, kann ich so bestätigen. Also das klingt ganz witzig, aber ja, im Grunde genommen schon ein bisschen übertrieben. Die haben ja auch, glaube ich, gesagt, so und unser Ziel ist jetzt so immer Preisniveaustabilität, was natürlich absolut richtig ist als Zentralbanker. Also haben uns, glaube ich, the Wizards of Price Stability bezeichnet. Was insofern, das stimmt schon.
Aber jeden Morgen auch gebetet, natürlich rauf und runter. Ne?
Also man kann schon sagen, man hat da schon die Preisniveaustabilität das ein oder andere Mal am Tag zu hören bekommen. Aber alles andere ist einfach eine gute Schlagzeile. Ja, also mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Ja, nice. Dann natürlich auch für sehr viele interessant, ihre berufliche Zukunft planen. Wie war das Essen denn?
Also wenn man auf Hausmannskost steht, dann war es wirklich okay, ja. Gut. Ja. Ich sag mal, für die Vegetarischen unter uns oder die Leute, die eher so ein bisschen, ich würde nicht sagen, ja, frisch wäre jetzt das falsche Wort gewesen, die ein bisschen gesünder und abwechslungsreicher leben wollen, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Oder die Leute, die jetzt nicht immer zur gleichen Zeit, zu festen Zeiten essen wollen. Aber wir kamen gut klar, wir waren da nicht so anspruchsvoll, das war okay, das war gut.
Ja, also man muss ja sagen, dass man hat da ja alles umsonst bekommen. Es gab sogar 2 Frühstückszeiten, wo
das
man...
Das wurde uns schon vom Lohn abgezogen, ne?
Ja, natürlich, aber man quasi als Student, dass man einen Lohn hat, und wenn da ein bisschen was abgezogen wird, das finde ich ja, ja... Man kann sagen, wir haben es umsonst bekommen, weniger Lohn oder vom Lohn abgezogen, aber das war schon in Ordnung. Und... tatsächlich, ich glaube, es gab auch jedes Mal so was Vegetarisches zur Auswahl. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Und ja, also war schon alles in Ordnung.
Ja, nice. Dann würde ich mit der nächsten Frage jetzt auf die Praxisphasen des dualen Studiums eingehen. Denn ihr hattet ja ein sehr behütetes Umfeld in Hachenburg. Ihr musstet euch um nichts kümmern oder um nicht viel. War alles sehr strukturiert. Aber bei den Praxisphasen musstet ihr euch ja bewerben, ihr musstet euch um eine Unterkunft kümmern und so weiter. Und Steff, da würde ich wieder mit dir anfangen. Wie hast du das alles so wahrgenommen? Wie hat alles geklappt? Und vor allem, an welchen Standorten bist du gelandet?
Tatsächlich hatte ich meine erste Praxisphase in Hamburg. Die war auch richtig cool, muss ich sagen. Shoutout an Hamburg, geile Stadt.
Ja.
Danach hat es mich aber doch überwiegend leider oder auch nicht nach Frankfurt verschlagen, einfach weil ich hier auch aus der Nähe komme und dann sozusagen die Praxisphasen auch dazu genutzt habe, mit meinem alten Freundeskreis wieder auch unter der Woche mal wieder zu mehr saufen, zu connecten und sich mal wieder öfter zu sehen. Allerdings habe ich mich auch für andere Städte beworben, aber für die Beliebten. Also das musst du dir so vorstellen, es gibt halt ein bestimmtes Kontingent an Plätzen und vor allem München, Hamburg, ich weiß gar nicht, welche Stadt, Berlin, das war immer sehr, sehr, sehr beliebt. Und
Bremen.
Bremen gibt es keinen Standort. Auch, ja. Vielleicht eine Filiale. Eine Filiale, ja, bestimmt. Filiale
aber
bestimmt.
Auch zu Recht, ne? Das wundert, glaube ich, niemanden hier.
Kein Kommentar. Ja, und dementsprechend waren die Plätze eher ein bisschen knapper und dann dadurch, dass ich dann als Zweitwunsch immer Frankfurt draufgeschrieben habe, hatte ich dann meistens auch Frankfurt dann auch bekommen und das war schon okay so. Also ich habe es jetzt nicht in vollen Zügen ausgenutzt sozusagen, dass man die Möglichkeit hat, viele Städte in Deutschland zu sehen und da mal für ein, zwei Monate zu leben. Aber zumindest Hamburg habe ich mitgenommen und das war auch gut so.
Ja, Markus.
Ja, ich habe tatsächlich erste Praxisphase in Dortmund verbracht, da in der Filiale. Und muss schon sagen, die haben schon eine coole Fußballmannschaft. Aber so die Stadt an sich, die hat mich jetzt nicht eingeladen, da jetzt noch weitere Praxisphasen zu verbringen. Und danach bin ich tatsächlich auch fast nur in Frankfurt gelandet. Aber auch oft, weil ich es mir gewünscht habe, weil da gibt's auch die meiste Auswahlmöglichkeit. Ja, weil die Zentrale der Bundesbank ist in Frankfurt und da gibt's dann spannende Bereiche, während in anderen Städten, manche haben eine Hauptverwaltung, andere haben nur eine Filiale und ja, wenn man da mal Bock auf andere Themen haben, die einen interessieren, dann ist Frankfurt da schon die Stadt mit der größten Auswahl. Aber mein absolutes Highlight war, dass ich mich dann für die letzte Praxisphase in London beworben habe, beim Institute of Economic Affairs. Das ist so eine Think Tank, also eine Ideenschmiede. Und ja, ich war ein bisschen überrascht, dass man da auf Englisch kommunizieren musste. Aber das hat dann doch ganz gut geklappt. Und es war mega, weil ich dann auch von der Bundesbank eine Unterkunft gestellt bekommen habe. Und das war auch so das Coolste für mich am Studium. Und weshalb ich auch sage, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil ich da dann wirklich 6 Wochen mal quasi einen Auslandsaufenthalt finanziert bekommen habe, da sehr viel lernen konnte dann bei dieser Ideenschmiede und dann auch am Wochenende ein paar Gäste empfangen hatte, bisschen Sightseeing zu machen. Ich glaube, mein Bruder war auch da, Schwester sowieso und noch ein paar andere. Also da hat man schon gute Auswahl bei den Praxisphasen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem Daydrinking hat ja auch immer super funktioniert da.
kein Kommentar.
Ja, nice. Steff, bei dir hat sich das mit dem Auslandsaufenthalt nicht ergeben?
Nein, weil ich da fachlich sozusagen nach Interessen gegangen bin. Und es ging darum, zu einer europäischen Institution zu gehen. Und ich habe die EZB gewählt, die halt leider den Standort in Frankfurt hat. Somit war ich in meiner Auslandsphase dann auch in Frankfurt. Die war aber dennoch sehr, sehr spannend und interessant.
Ja, nice. Da werden wir später auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Aber um das möglichst chronologisch zu lassen, wie war es denn, als die letzte Prüfung überstanden war, ihr dann erfolgreich den Abschluss verliehen bekommen habt und dann angefangen habt zu arbeiten? Wie war so die Stimmung in den ersten Monaten? Kein Klausurenstress mehr? Und warum habt ihr nicht lange durchgehalten mit der Freizeit, sondern habt euch dann doch recht zügig entschieden, Leute, hier Master kann man nach Feierabend doch auch super machen.
Wenn nicht jetzt, wann dann, war das Motto sozusagen.
Also, oder das Privatleben war zu langweilig. Jetzt einfach mal als These.
Ja gut, das kannte man ja einfach nicht mehr. Was man da nicht kennt, kann man gar nicht so schnell wiederentdecken oder einfach weitermachen. Ne?
Ja klar.
Nee, also tatsächlich war mein Gedanke, also habt ja berufsbegleitend, wir beide, Markus und ich, haben dann auch an der gleichen Hochschule den Master berufsbegleitend noch gemacht und für mich persönlich war wirklich der Gedanke, also ein halbes Jahr hatten wir, glaube ich, dazwischen, bis wir dann wieder angefangen haben und mehr Zeit wollte ich einfach nicht verstreichen lassen, weil ich da schon gemerkt habe, oh ja, es fühlt sich schon gut an, wenn man dann zwar arbeitet natürlich, aber auch die Freizeit hat. Für mich war aber klar, ich möchte einen Master machen. Und je später ich anfange, desto härter fällt es mir, desto schwerer fällt es mir. Deswegen einfach weiter Augen zu und durch.
Ja, kann ich so bestätigen. Und wir haben uns dann auch bewusst entschieden, den Master zusammen zu machen mit einem sehr guten Kumpel von uns. Ja, er weiß, dass er gemeint ist. Er hört auch einen Podcast, aber ich glaube, namentlich müssen wir jetzt hier nicht erwähnen. Ja, und tatsächlich hatte ich sogar überlegt, im Master dann Wirtschaftspsychologie zu studieren. Einfach nochmal, um ja mich in eine bisschen andere Richtung weiterzubilden und nicht nur mich auf so Finanzwirtschaft zu konzentrieren. Aber da war für mich dann auch die Prio, wenn ich schon berufsbegleitend studiere, brauche ich Leute, die motiviert sind, mit denen ich mich gegenseitig hochziehen kann. Und ja, mit Steff und dem Kumpel aus Hachenburg wusste ich, mit denen kann ich zusammen lernen, wir ziehen uns zusammen durch. Und das hat dann auch super geklappt. Deswegen war es dann auch Finance and Accounting im Masterstudiengang. Und ja, wir haben es dann auch zum Glück relativ gut durchgezogen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht dann mit der Masterarbeit. Aber da fiel mir dann auch schon auf, so langsam ja fehlte mir dann auch die Motivation zum Schluss. Einfach, wenn man merkt, so 3 Jahre duales Studium, dann waren es bei mir 2,5 Jahre noch berufsbegleitend Master, dann ja, ist man auch froh, wenn das dann vorbei ist und man wieder ein bisschen Freizeit hat.
Ja, vollkommen verständlich. Ja, ich denke mal, die Frage ist jetzt recht offensichtlich und die Antwort darauf auch. Aber ja, bereut ihr es oder würdet ihr es jetzt mit ein bisschen Distanz wieder machen? Ja, ich glaube, Steff, du bist noch 2018 fertig geworden. Markus, du dann Anfang 2019. Also jetzt auch wieder ein bisschen Zeit vergangen seitdem. Also ähnlich wie beim dualen Studium. Aus heutiger Sicht würdet ihr es nochmal so machen und könnt ihr es weiterempfehlen?
Würde ich nochmal so machen. Ich kann es weiterempfehlen. Ich würde aber mir noch mehr überlegen, ob ich nicht vielleicht eine Variante gewählt hätte, wo ich nicht berufsbegleitend studiere, sondern sozusagen ein Jahr beurlaubt werde oder zwei und dann den Master an der Uni dann in der Zeit durchziehe und den sozusagen Vollzeit mache. Hatte ich mir damals aber auch überlegt, mich dagegen entschieden und das war okay. Es gibt aber, glaube ich, für beides spricht was, wenn man zum Beispiel nochmal in einfach eine andere Stadt, ein anderes Land sehen möchte, kann ich auch sehr, sehr empfehlen, das habe ich auch schon mitgekriegt, das ist auch gut, also insofern, Wahl war gut, aber es gibt bestimmt auch noch gute Alternativen.
Ja, und tatsächlich haben das dann auch ein paar aus unserem Hachenburg-Jahrgang gemacht oder aus anderen Hachenburg-Jahrgängen und man muss auch sagen, der Vorteil ist, man ist einfach nochmal Vollzeitstudent und man hat so in Hachenburg auch so ein bisschen mitbekommen, so wie man sich motiviert zum Lernen, wie man Struktur in seinen Alltag reinkriegt. Also hat man quasi dann den Vorteil, dass man sich als Vollzeitstudent gut strukturieren kann, aber auch einfach, dass man diesen Stress nicht hat, noch neben der Arbeit das alles zu machen. Deswegen, ich weiß nicht, ob es im Nachhinein die richtige Entscheidung war, wenn ich so wie Steff gemacht hätte, weil er hat die Arbeitszeit nur minimal reduziert. Also deswegen, er hatte dann wirklich, ich glaube, auf 90% reduziert. Genau, und ich habe das quasi dann so mir gedacht, okay, wenn ich das schon berufsbegleitend mache, ein bisschen was hat dann auch die Bundesbank übernommen. Man kann dann ja auch als Tipp für die Twinies steuerlich dann auch immer die Studiengebühren sich zurückholen lassen über die Steuererklärung.
Und die Steuererklärung dann möglichst spät abgeben, weil es gibt noch Zinsen.
Ja. Hab ich auch relativ spät gemacht. Und dann kriegt man schon so viel zurück und man verdient ja dann selber noch was. Deswegen, ja, ist schon, würde ich sagen, dann günstiger im Nachhinein als ein Vollzeitstudium. Aber man hat natürlich dann deutlich weniger Freizeit. Und ich habe das so gemacht, ich habe erst auf 80% reduziert und dann sogar, als ich dann kurz vor der Masterarbeit war, komplett, nee, ich glaube sogar, als ich die schon angemeldet hatte, auf 50% reduziert Und das war dann auch im Nachhinein für mich die richtige Entscheidung. Dann hatte ich wirklich den Kopf frei, um mich ja auf die Masterarbeit zu konzentrieren. Und habe das dann ja auch, wie ich glaube ich mal in der ersten Folge erwähnt habe, jetzt komplett durchgezogen, weiter 50% nur zu arbeiten, dann viel als Tischtennistrainer zu machen und einfach nochmal so mich ein bisschen zu erholen nach, ich sag mal, nach den stressigen 5 bis 6 Jahren. Und deswegen bereue ich auch nichts. Bin aber auch ehrlich gesagt jetzt froh, dass ich quasi jetzt ja weiterhin nur 50% gemacht habe und nicht direkt die nächste Herausforderung wie Doktorarbeit oder so oder jetzt mir ein stressiges Projekt gesucht habe. Ja, und kann es eigentlich auch nur empfehlen, berufsbegleitend zu studieren. Wenn man einen guten Arbeitgeber hat, dann lassen sich da auch interessante Modelle finden.
Ja, Markus, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Damit würde ich sagen, sind wir, was deine Person angeht, für heute durch. Ich würde als kleinen Cliffhanger nämlich noch verkünden, dass du ja die Bundesbank verlassen wirst. Das ist auch vertraglich alles schon geregelt.
Fabi, das weiß mein Chef noch nicht.
Ach, also, okay, jetzt weiß er's.
Das schneiden wir nicht raus. Nee, Spaß, der weiß das natürlich schon.
Ja. Genau, und das würden wir dann in der nächsten Folge alles weiter erzählen. Aber jetzt zurück zu unserem Gast, Steff. Ja, möchtest du dann erzählen, wie ging es für dich nach dem Master weiter? Und vor allem, also erstmal, was waren so deine Aufgaben? Wie warst du so ausgelastet? Und wie ist dann dein ja beruflicher Werdegang Richtung EZB gelaufen?
Ja, Fabi, tatsächlich kann man gar nicht sagen, wie ging es weiter, weil ich bis heute sozusagen noch auf der Stelle sitze oder den Job mache, den ich nach dem abgeschlossenen Bachelor bei der Bundesbank übernommen habe. Und zwar bin ich direkt in die Bankenaufsicht gewechselt und da in die Aufsicht, also für die signifikanten Institute. Und die Nerds unter uns wissen wahrscheinlich, dass das Ganze dann in Zusammenarbeit oder unter Federführung für die signifikanten Institute der EZB läuft. Dementsprechend waren wir sozusagen mit EZB und BaFin und je nachdem, für welches Institut man dann zuständig ist, auch anderen nationalen Aufsichtsbehörden in einem gemeinsamen Team und haben da unsere Aufsichtsarbeit gemacht. Und das habe ich dann auch schon nach dem Bachelor gemacht und nach dem Master sozusagen bin ich auf dieser Stelle geblieben, habe mich sozusagen erstmal nicht verändert, habe aber durch diese intensive Zusammenarbeit zwischen den Institutionen die Chance bekommen, dann auch temporär zur EZB zu wechseln und sozusagen das Ganze dann mal von der anderen Seite zu sehen, von der ja internationaleren Seite ein bisschen und sozusagen aus Sicht der Behörde, die dann auch tatsächlich die Verantwortung trägt, was sehr, sehr spannend ist, kann ich sagen, auch vor allem interkulturelle Mischmasch sozusagen, es ist wirklich wie Tag und Nacht oder es ist wirklich unterschiedlich, ob man jetzt in der europäischen oder in der deutschen Behörde arbeitet, um das so auszudrücken und das ist so echt gut. Ja.
Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen? Also zum Beispiel vielleicht so...
Kantine ist besser.
Nein. Vielleicht so, wann geht es morgens los in der europäischen Behörde und wann geht es morgens in der deutschen Behörde los?
Also ich sag mal, bei der EZB ist alles grundsätzlich viel flexibler. Das heißt, allein schon das Mittagessen, also jetzt nicht von den Zeiten her, hat man da eher so die südeuropäische Fraktion, die dann so um 2 oder 3 Uhr Mittagessen geht, während die Deutschen natürlich um 11:30 dann schon klischeemäßig am Tisch sitzen. Nein, natürlich ist jeder Mensch unterschiedlich, aber man sieht schon tendenziell, dass da andere Gewohnheiten sind. Es gibt mehr Leute, die tendenziell später anfangen zu arbeiten, die dann aber auch tendenziell länger abends noch sitzen. Das ist auch bei der Bundesbank eher anders. Da habe ich die Erfahrung gemacht, die Leute kommen sehr früh und gehen dann auch ein bisschen früher tatsächlich. Ja. Insofern ist das schon unterschiedlich, aber auch allein schon die Sprache ist Englisch, nicht nur, man hat Grüppchen, man hört mal auf dem Flur Italienisch und Spanisch und alle möglichen Sprachen, man hat da seine Communities, das ist Ich würde sagen, man kann sagen, es ist einfach ein bisschen lebhafter auch. So kann man es vielleicht ausdrücken. Wobei, jetzt durch Corona konnte ich das natürlich so auch nicht hundertprozentig dann live erleben, aber ich kannte es schon ein bisschen von vorher. Genau.
Ja. Und wie ist das bei unseren Kollegen hier aus dem Süden mit Thema Pünktlichkeit? So bei Konferenzen oder so?
Ja, also das ist natürlich jeder immer pünktlich, ne? Ich weiß nicht, ob ich was anderes jetzt sagen sollte. Nein.
Nein, das ist natürlich klar.
Also, es ist, also, da würde ich auch sagen, die Klischees werden nur teilweise bestätigt, so würde ich sagen.
Das ist doch mal gut. Es gibt halt immer Ausnahmen, aber ja, grundsätzlich ist Pünktlichkeit, glaube ich, bei allen motivierten Kollegen, egal wo sie herkommen, ja, ein Thema, was vielleicht mal ganz oben auf der Tagesordnung steht.
Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Danke für diese Einblicke, Steff. Und ja, vielleicht jetzt noch ganz allgemein. Hast du denn auch noch weitere interessante Aspekte, die du aus deinem beruflichen Alltag mitteilen möchtest?
Ob ich das darf, ist immer die Frage. möchte. Also ich kann sagen, dass sozusagen die Arbeit in der EZB, die ist wirklich spannend und vielfältig. Das kann ich sehr empfehlen. Auch in der Bundesbank. Da findet auch jeder was Spannendes finden, wenn er das sucht. Und ja, also um so zu formulieren, wir sind ja für einzelne große Banken dann auch zuständig und haben da auch sehr, sehr, sehr tiefe Einblicke. Das heißt, wir sehen Vorstandsunterlagen und wir kriegen alle Zahlen, auch bevor sie veröffentlicht werden. Und da hängt natürlich dann auch eine gewisse Verantwortung dran. Und man weiß sozusagen, man kriegt sehr, sehr, sehr tiefe Einblicke in sozusagen die Struktur eines Unternehmens, wie werden Entscheidungen getroffen, wie tickt das Unternehmen, und das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist sehr, sehr, sehr spannend und hilfreich für jeden möglichen Job, den man in der Zukunft machen möchte. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es privat einem weiterhilft, aber ich sag mal, im Berufsleben hilft das auch in jeder Art anderen Unternehmens, weil man wirklich so diese Struktur ganzheitlich auch durchdringen muss. Wir müssen wissen, was los ist. Wir sind im regelmäßigen Austausch. Und der größte Schock oder der größte, die größte Herausforderung war erstmal, dass man sozusagen als junger Student dann in diese Aufsichtstätigkeit hereingeworfen wird, und man muss dann natürlich probieren, den Instituten auf Augenhöhe zu begegnen, kritische Fragen stellen, und man sitzt teilweise da dann doch schon mit etwas hochrangigeren Personen am Tisch und kann gar nicht auf Augenhöhe sein. Und diese Situation dann souverän zu meistern, das ist, glaube ich, auch eine persönliche Herausforderung, die man auch sehr gut, es ist wirklich spannend, ja. Da kann man dran
wachsen. Ja, gut. Nice. Ja, das glaube ich. Da habe ich noch eine kleine Ergänzung und noch eine weitere Frage zu. Also zur Ergänzung für alle, die sich in der Finanzwelt noch nicht so gut auskennen. Also die ganzen Infos, die man da kriegt. Also wenn der Steff jetzt da auch Unterlagen von Banken zugespielt bekommt, die auch an der Börse vertreten sind, der ist nicht nur datenschutzmäßig verpflichtet, das geheim zu halten, sondern er darf auch selber nicht privat dann am Finanzmarkt tätig werden und die Aktien der Banken kaufen oder Finanzderivate und so weiter. Versteht sich von selbst, aber ist vielleicht auch interessant für manche Twinnies und Talkies, die sich nicht so viel mit der Finanzbranche beschäftigen.
Ja,
und
Fabi, jetzt noch ganz kurz da noch eine Ergänzung. Er darf nicht nur da nicht tätig werden und selber Geld anlegen. Er darf
und natürlich nicht verraten, klar.
Ja, genau, er dürft, wenn es jetzt im Podcast sagt, so, keine Ahnung, Bank XY, da habe ich jetzt in der Bilanz gesehen, dass es da schwierig läuft.
Würde ich verkaufen.
da würde ich vielleicht mal eine Aktie von verkaufen. Und dann macht es, sagen wir mal, der Rodriguez oder nein, vielleicht einfach der engen Typ. und macht dann einen riesen Gewinn. Und es kommt dann heraus, dass er quasi schon vorher wusste, dass der Kurs sinken wird, weil ihm ein gewisser Steff die Info in einem Podcast zugespielt hat. Dann bekommt er nicht nur datenschutzrechtliche Konsequenzen zu spüren, sondern ist mit einem Fuß schon im Knast. Dann
klopft die Staatsanwaltschaft mal kurz vor an der Tür, ja.
Und das ist kein Kavaliersdelikt. Also da kann es wirklich schon mal zu 50 Euro Bußgeld kommen.
Übrigens auch interessant, dass das bezieht sich ja nicht nur auf die Finanzbranche, sondern auch ganz aktuell auf den Sport zum Beispiel. Ich habe leider vergessen, um welchen Spieler es ging, aber ein Fernsehkommentator meinte über einen Spieler, der den Verein gewechselt hatte, dass er, bevor das offiziell bekannt gegeben war, also Verträge waren unterschrieben, es war quasi fix, aber wurde erst ein paar Tage später öffentlich bekannt gegeben, hat er das seinen Bekannten zugesteckt. Und wie ihr wisst, man kann auf alles wetten. Stimmt. Und die haben da natürlich darauf gewettet und haben da ordentlich Geld verdient. Und das hatte auch wirklich Konsequenzen natürlich.
Na klar. Also das ist ja auch, als Fußballer kennt man sich natürlich nicht so aus, so mit so Insiderhandel und solchen Themen. Aber
ist eigentlich offensichtlich.
Das ist gesunder Menschenverstand.
Aber genau, da würde ich sagen, die Entschuldigung, ne, auch dass manche Spieler immer sagen, oh, mein Coach sagt mir alles, ich weiß gar nicht, so wie das steuerlich mit meinem Geld ist. Also mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kann man sich überlegen, was man darf und was nicht. Also ich weiß aber leider nicht, wer es genau war. Aber können wir ja im Nachgang an die Folge nochmal in die Folgenbeschreibung packen.
Ich kann die Story aber auch bestätigen, das war bei der EM, aber mir fällt der Name auch nicht ein.
Ja. Ah, okay, dann sind wir alle auf demselben Level. und jetzt zur Frage, ja, also eigentlich brauche ich nur ein Stichwort sagen und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen als die meisten Laien, da du ja auch ein bisschen drin bist in Thema Aufsicht und Zahlen prüfen. Ich sag einfach mal Stichwort Wirecard. Wie beurteilst du das?
Schwierige Frage.
Vor allem unvorbereitet.
Da würde ich jetzt auf den Untersuchungsbericht des Deutschen Bundestags Untersuchungsausschusses verweisen. Ich glaube, da steht einiges drin. Und ehrlicherweise kann ich dazu gar nicht viel mehr sagen, als auch in der Presse zu lesen ist. Also ich könnte da auch, weil ich für Wirecard tatsächlich nie irgendwie zuständig war oder mein Team oder wir da mit in Berührung gekommen sind sozusagen, wenn dann ganz, ganz, ganz indirekt, aber das nur am Rande, kann ich da nicht mehr sagen, als in der Presse steht. Meine persönliche Meinung ist aber, denke ich, schon eher, dass das Ganze ja ein klarer Betrugsfall war und da muss man auch, wenn man jetzt auch Aufsichtsbehörden oder Kontrolleure kritisiert, muss man dann auch, finde ich, die teilweise ein bisschen in Schutz nehmen, weil Betrug ist immer noch mal eine andere Liga und wenn man sozusagen da wohlwollend oder mit dem Ansatz rangeht, dass das alles seriöse Unternehmen sind und dass das, was die vorlegen, auch seriös ist, dann kann es dann auch schon mal sein, dass es ein bisschen dauert, bis man wirklich auch dann so weit denkt, dass es wirklich so gravierend sein kann. Also mich hat das auch komplett aus den Socken gehauen, ehrlicherweise, was da passiert ist.
Ja, danke für deine Einschätzung. War auf jeden Fall, glaube ich, jetzt einer der spektakulärsten Fälle, wo es um die BaFin und generell Aufsichtsbehörden ging. Und zieht natürlich auch sehr viele Fragen nach sich, aber das wird den Rahmen sprengen. Ich wollte es einfach nur mal so auch aus persönlichem Interesse anreißen. Würde aber auch aus Zeitgründen vorschlagen, dass wir jetzt wieder zu entspannteren Themen kommen. Steff? Wie hältst du dir eigentlich den Kopf frei jetzt als Ausgleich zu deinen ganzen beruflichen Herausforderungen? Setzt du eher so auf Musik, Sport oder beides oder auf ganz andere Sachen? Wie sieht's da aus?
Beides, aber eher Sport. Also durch den Lockdown war jetzt in letzter Zeit war ich sehr, sehr viel joggen und Mountainbiken.
Hast die wichtigste Frage hier und jetzt live im Podcast. Hast du ein EMTB?
Team, ich bin der Motor.
Aber bei dir ist es halt auch so. Also, das ist der Unterschied.
Nee, also Fahrradfahren oder beziehungsweise Mountainbiken und Joggen war auch wirklich sehr, sehr gut. Und das habe ich auch gemerkt dann, um einfach rauszukommen jetzt in den Zeiten und den Kopf frei zu bekommen. Generell Sport, Sport mit Musik immer beim Joggen, sonst nicht. Ja. Und natürlich ist auch mal so ein angenehmer Abend auf der Couch oder ein Wochenende mit Freunden oder die üblichen Sachen, die man so macht, das auch. Jetzt seit jüngstem hat auch wieder die Badminton-Saison gestartet, beziehungsweise ist es wieder möglich, auch in die Halle zu gehen und zu spielen. Das genieße ich jetzt auch wieder sehr. Insofern hat sich jetzt mein Fokus ein bisschen verlagert. Auch was ich sehr empfehlen kann, ist Beachvolleyball und Spikeball. Also sozusagen im Sommer dreht sich das Programm dann immer, aber um es knapp zu halten, Sport ist der Ausgleich, ist glaube ich auch der beste Ausgleich. Und was anderes würde mir kaum einfallen, aber der reicht auch.
Okay, Fabi, ich habe da noch eine Nachfrage. Da müsste ich leider eine kleine Rolle rückwärts zu machen.
Ja, ich habe es gerade auch, gemerkt. Ja, aber du darfst gerne übernehmen. Ich weiß genau, was du fragen willst.
Mach da auch einen guten Übergang. Also Thema Entspannung und Ausgleich zur Arbeit. Quasi würdest du jetzt sagen, so, du brauchst jetzt mehr Ausgleich, seitdem du bei der EZB bist? Oder da du gesagt hast, im Prinzip machst du noch die gleiche oder ähnliche Arbeit, nur aus einer anderen Perspektive, hat sich da gar nichts getan? Stichwort ist, man sagt hier oft so bei europäischen Institutionen, die haben ja oft keine Zeiterfassung und da arbeitest du viel später, teilweise auch mehr. Würdest du sagen, das stimmt und hast du daher dann auch mehr Bedarf an Ausgleich?
Minimal ja. Da sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Natürlich war ich jetzt das letzte Jahr oder sogar die letzten anderthalb Jahre, wie die meisten wahrscheinlich auch, fast ausschließlich im Homeoffice. Ja. Das hat natürlich auch so ein bisschen gezerrt. Man brauchte mehr Ausgleich, einfach damit man wirklich abschaltet, weil wenn man in seiner Wohnung den ganzen Tag am Arbeiten ist, dann muss man einfach rauskommen und was anderes machen. Das ist sicherlich ein Faktor, aber auch die Arbeitszeiten bei der EZB spielen eine Rolle. Allein dadurch, dass eben die Kollegen auch länger da sind, hat man implizit auch so einen gewissen Druck, den man sich nicht selbst machen muss, den man sich aber selbst oft macht, dass dann auch erwartet wird, dass man da ist und ansprechbar ist und verfügbar ist. Insofern muss ich dann aber auch ehrlich sagen, ich stehe jetzt auch einfach viel später auf. Also mein Tagesablauf hat sich auch einfach ein bisschen verschoben.
Macht ja auch Sinn, wenn deine Kollegen erst später zu erreichen sind, und macht ja keinen Sinn, wenn du um 6:30 der Einzige im Büro bist und dich abstimmen musst.
Ja, aber es ist schon so, also die EZB ist ja die Behörde, die am Ende die Verantwortung trägt, die den Kopf hinhält, und da hat man dann schon ein höheres Arbeitspensum, auch wenn man fachlich sozusagen das Gleiche macht. Das ist auf jeden Fall der Fall, aber nicht übermäßig.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung, und dann übergebe ich wieder an unseren ehrenwerten Moderator.
Ja, vielen Dank. Ja, also wie mittlerweile alle Twinnies und Talkies wissen, bin ich ja auch ein bisschen drin in der Materie Geldpolitik, habe auch meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben, ob die Europäische Währungsunion, also die Staaten, die den Euro haben und entsprechend von der EZB abhängig sind, ob die auch fiskalpolitisch enger zusammenarbeiten sollten, im extreme Fiskalunion und so weiter. Das ist natürlich absoluter Nerd-Talk, aber wir freuen uns auf eure Einschätzung, ob ihr Lust darauf habt. Dann würden wir vielleicht mal eine Special-Folge für solche Themen machen, vielleicht auch mit eurem Kollegen, den ihr jetzt öfter angesprochen habt, der auch wirklich fachlich sehr, sehr fit in diesen Themen ist. Aber jetzt habe ich doch noch eine andere Frage, die sich auch eher aufs Berufliche bezieht, aber eher so allgemein, die ich unserem Gast Paul auch schon gestellt habe. Also Steff, wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren, sowohl beruflich als auch privat? Ist das schwierige Frage. Kannst auch nur beruflich antworten.
Ja, ja. Ich sag mal, privat muss man erstmal ausholen, ne? Muss erstmal den Status quo klären. Nein, also tatsächlich, in 5 Jahren sehe ich mich
in diesem Podcast.
Immer noch in diesem Podcast als drittes Mitglied und wir sind auf Platz 1 der deutschen Podcast-Charts und so haben den nächsten Preis gewonnen. So sieht's aus. Genau. Nein, also ich werde.
Okay, überzeugt, ja. Schauen wir mal.
Also ich sehe mich im gleichen Bereich. Also ich werde auf jeden Fall was machen, was mit Wirtschaft zu tun hat. Es muss nicht unbedingt die Bundesbank oder die EZB sein, aber ich würde jetzt sagen, Plan A ist, ich sehe mich in 5 Jahren immer noch bei der Bundesbank, da dann im höheren Dienst, momentan bin ich ja im gehobenen Dienst, also der nächste Schritt, wenn ich jetzt bald wieder zurückkehre, ist, dass ich den Aufstieg da in Angriff nehme und mein alter Chef hat immer auch so schön gesagt, nach 5 Jahren sollte man immer mal den Job wechseln, damit man sich auch selbst weiterentwickeln und was Neues sieht. Und das habe ich auf jeden Fall auch vor, auch wenn es mir momentan super gefällt. Ich glaube, es ist aber an der Zeit, dann mittelfristig, also in den nächsten 1-2 Jahren, für eine Veränderung, dass man zumindest mal das Team wechselt. Es muss nicht ein komplett anderer Bereich sein, auch vielleicht die Bankenaufsicht, aber dann vielleicht mehr in die Prüfung oder auf ein bestimmtes Thema. Und ja, da bin ich in 5 Jahren und privat dann hoffentlich mit Haus, Hund, Garten und Frau. Und nice. Schauen wir mal, was in den nächsten 5 Jahren passiert.
Das ist nochmal ein schönes Ziel. Ja. Vor allem der Hund. Also ich wünschte, ich könnte die Antwort einfach so hinnehmen, ohne nachzufragen. Ja. Aber so ein bisschen, da du ja wirklich schon ja seit dem Abitur viel erreicht hast und auch immer wieder gezeigt hast, wie ehrgeizig du bist. Das passt jetzt nicht zu dem Ziel, Frau und Haus und alles, aber könntest du dir auch vorstellen, aus beruflichen Gründen nochmal den Standort zu wechseln, vielleicht sogar länger ins Ausland zu gehen, wenn sich das ergibt?
Könnte ich mir vorstellen, muss aber dann schon eine sehr gute Option sein, beziehungsweise das müsste ein Land oder ein Standort sein, wo ich mir direkt denke, so, okay, ja. Also ich könnte mir, jetzt ganz ins Blaue gedacht, ich könnte mir sowas wie Spanien zum Beispiel gut vorstellen. Ja. Einfach, weil ich auch dann ein Fan bin von Sonne und Strand und ja, also und auch dem Lifestyle da, ist Siesta sowieso, aber dann auch nur in Spanien. Ne? Und weil du auch sagtest, ehrgeizig, ja, ehrgeizig war ich in gewisser Weise. Ich habe aber auch gelernt, dass Karriere und Geld und Ehrgeiz, das ist nicht alles. Man muss schon ein bisschen auf sich achten. Man muss gucken, was macht einen glücklich. Und auch wenn man sich dann seinen zukünftigen Job aussucht, muss man immer bedenken, das ist der Großteil deiner Lebenszeit, die du da in die Zukunft reinsteckst. Und das muss auch gut sein. Und deswegen würde ich halt sagen, ich würde nicht um jeden Preis jede Chance, sozusagen Chance in Anführungszeichen, auch nutzen, sondern das Gesamtpaket muss dann auch immer stimmen. Work-Life-Balance sozusagen. Ne?
Ja, das ist ein Buzzword. Genau, kann ich absolut so bestätigen. Und interessant für die, die jetzt eh schon Lust auf Bundesbank bekommen haben oder so EZB oder in dem generell im Bereich Finanzen. Also ein Kumpel von uns, der mit uns zusammen in Harrenburg war, der hat jetzt die Möglichkeit bekommen, nach New York zu gehen und da für die Bundesbank zu arbeiten. Also da sieht man, es gibt durchaus auch im Rahmen der Arbeit für die Bundesbank interessante Stellen im Ausland. Ich weiß nicht, für wie viele Jahre das befristet ist. Ich glaube, so für 2 oder 3. Aber da gibt es durchaus dann interessante Möglichkeiten.
Ja, jetzt bin ich zufrieden mit euren Antworten. Ich persönlich sehe das übrigens auch so. Man muss immer das Gesamtpaket sehen Und dann entscheidet man, was der richtige Weg ist. Das muss man ja auch am Ende wirklich ganz alleine für sich entscheiden. Aber es hilft natürlich nichts, mit Freunden darüber zu sprechen. Ja,
Markus. Was meinst du, es hilft nichts, mit Freunden darüber zu sprechen, was man in der Zukunft machen will, oder?
Habe ich mich versprochen. Ich meinte natürlich, es hilft natürlich auch mit Freunden darüber zu sprechen, aber die Entscheidung muss man ja selber treffen.
Ja, oder der Hund.
Das Haustier. Oder der Zufallsgenerator.
Ja, nee, aber so ein Hund schränkt einen schon ein. Also wenn man einen Hund hat,
ja, das stimmt.
Dann kann man nicht mehr so einfach ins Ausland gehen, oder der Hund kommt mit und so. Aber Fabi, das ist ein anderes Thema.
Also ich mache das bei wichtigen Entscheidungen oft so. Ich mache eine Excel-Tabelle pro Contra und am Ende werbe ich eine Münze.
Nee, gut, Fabi, das witzig ist, wir haben ja jetzt die Stunde voll und nehmen uns ja immer vor, so nach einer Stunde dann unsere Abschlussfrage zu stellen.
Halbzeit. Ach so, ja, richtig.
Aber wenn du natürlich, wir sagen auch bis Stunde 10 ist noch alles zumutbar für unsere Twinnies. Ja, da schalten sie noch nicht ab. Also du kannst gerne noch ein, zwei Fragen stellen oder gerne die Abschlussfrage.
Markus, ich bin durch, du darfst die Abschlussfrage stellen.
Gut, Steff. Ja, mal schauen, wie du da so performst. Wenn du die Folge mit Paul zu Ende gehört hast, dann kennst du die Frage. Also, was ist dein lieblingsalkoholisches Getränk?
Und ich fand die Frage sauschwierig. ich kann sie nicht beantworten, weil es wirklich situativ ist. Ich hätte jetzt spontan gesagt, ein guter Rotwein.
Oh ja.
Aber ich trinke auch gerne Bier. Zum Beispiel an einem warmen Sommertag mittags würde ich sozusagen immer das kühle Bier vom Fass, möglichst irgendwie so ein selbstgebrautes, trübes, helles, ja, wie auch immer, bevorzugen. Dann würde der Rotwein kommen. Ich trinke auch gerne mal ein Aperol oder einen Cocktail. Also es kommt auf die Situation an, auf die Location. Aber ich lege mich jetzt einfach mal auf den Rotwein fest. Der ist schon gesetzt. Also ohne den, auf den würde ich nicht verzichten.
Ja, kann ich übrigens bestätigen. Ich bin seit Donnerstag hier und da haben wir uns erstmal so zweite Flasche Rotwein reingezogen. Und der war gut. So, Cabernet Sauvignon ist schon eine gute Traube, ne?
Ja, ich glaube schon. Schmeckt mir zumindest.
Also, Shoutout an den Cabernet Sauvignon. Ja.
Nice. Ja, Steff, und cocktailmäßig?
Also ich bin eher Team Tiefseetaucher, den kennt wahrscheinlich die wenigsten. Das geht in Richtung Long Island, aber mehr.
Der zwirbelt?
Ja.
Oh, also das ist die Kategorie, da musst du wirklich nach dem
Der lohnt aufhören. Sich halt, richtig. Also du holst dir zwei in der Happy Hour und dann hast du für einen Abend, reicht das.
Ja, Markus, ich würde dir jetzt noch das Wort übergeben.
Ja, das
falls ist, da noch was kommt, oder?
Ich nehme das auch gerne an, mein Lieber. Nee, also mein Alkohol, nee, Spaß. Nee, ich würde sagen,
Pina Colada.
War doch jetzt eine gute, knackige Stunde. Also wir hätten auch jetzt locker noch weiter machen können, aber wir haben das Feedback bekommen, so bei unseren Folgen mit Gästen, dass der Schlussteil witzig ist, aber ja, dass man es jetzt auch nicht ausschlachten muss und so eine Stunde sieht man sich das gut anhören kann. Deswegen, ja, bleibt mir jetzt erstmal die Freude, mich bei unserem sehr verehrten Gast zu bedanken. Also lieber Steff, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also tatsächlich war ich überrascht, dass ich doch dann alles schon kannte. Aber liegt vielleicht daran, dass wir ja auch sehr gut befreundet sind.
Ja, nächstes Mal vielleicht lieber ein anderer Gast. Dann, ne? Nein, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, und Fabi, ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du so spontan hier die Rolle des Moderators eingenommen hast. Und ich dann tatsächlich...
Top-Moderator?
Ja, also wirklich gut gemacht. Vor allem, weil das gar nicht vorher so wirklich abgesprochen war, dass ich dann auch so viel dazu beitrage, weil man will ja eigentlich dann als quasi Co-Moderator nicht so viel über sich selber reden, wenn man einen Gast hat. Aber ich glaube, das war mal ganz interessant, so einfach zwei Perspektiven zu hören zu den Fragen, weil wir halt einen sehr ähnlichen Lebensweg haben. Ja, deswegen würde ich sagen, Fabi, sehr gut gemacht und du hast jetzt quasi die letzten Worte und dann Wie immer kann unser Gast noch kurz was sagen.
Also zunächst einmal kein Ding, habe ich gern gemacht. Und ich denke, bei euch beiden macht das Sinn, weil ihr natürlich einen sehr, sehr ähnlichen beruflichen Werdegang seit 2013 erlebt habt, aber dann doch auch unterschiedliche Typen seid und auch teilweise ja unterschiedlich viel Zeit reinstecken musstet. Wenn ich das so sagen darf, hatte ich den Eindruck, Markus, dass du teilweise dann doch noch eine Stunde mehr reinstecken musstest, um dann zu verstehen, warum A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat ist. Oder ähnlich anspruchsvolle Themen. Mir hat's auch wunderbar viel Spaß gemacht. Ja, Steff, und würde dir jetzt auch die letzten Worte übergeben.
Ja, liebe Grüße an dich, Fabi, auch noch übrigens. Ich sag danke. Auch danke. Ich sag zurück. Ciao. Und das war's. Ciao.
Ja, dann bleib gesund. Danke fürs Zuhören und ciao.
Ciao, ciao.